Jetzt kommen wir zum zweiten Großereignis. Es ist gerade schon angeklungen im Gespräch. Und während das Team für das zweite Podium aufläuft, dezenter Hinweis, will ich auch hier Ihnen unseren Moderator vorstellen. Die Gäste stellt er gleich selbst vor. Wir sortieren noch die Plätze. Matthias Friebe, mein Kollege, ist ein Kind des Ruhrgebietes, nicht nur einer unserer profiliertesten Sportredakteure, sondern auch, wie viele von uns, sehr breit aufgestellt. Er hat Geschichte studiert, Politikwissenschaften, Theologie. Bei Theologie denke ich ans Beten, beim Beten denke ich an den FC Köln. Das hilft aber nicht immer, wie wir heute gesehen haben. Gleichwie, euer Thema ist die vereinende Kraft des Sports, das Spiel nach der Wahl. Matthias.
Vielen Dank, Ursula Welter. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen den vier Mitdiskutanten. Ich stelle sie Ihnen noch kurz vor. Neben mir sitzt Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußballbundes, jetzt in der Erwartung der Fußball-Europameisterschaft. Noch zwei Monate, morgen genau, dann geht's los. Daneben Turit Knag, frühere Nationalspielerin, die einzige Nationalspielerin, die neben ihrer Karriere auch noch promoviert hat. Darf man applaudieren, finde ich auch. Hallo. Viola von Kramon von den Grünen aus dem Europaparlament. Eine der wenigen, kann man glaube ich sagen, die auch wirklich Sportpolitik zu ihrem Portfolio zählt. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und Sebastian Braun ist bei uns, Sportsoziologe von der Humboldt-Universität in Berlin und die wissenschaftliche Stimme auf diesem Panel heute. In zwei Monaten geht's los, dann werden wir viele bunte Bilder sehen in Europa, dann werden viele Zehntausende von Fans hier hinkommen, von 24 Teilnehmerländern. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ist für viele auch wahrscheinlich schon so ein Stimmungshöhepunkt direkt zu Beginn. Aber mit diesem Turnier wird natürlich eine ganze Menge mehr verbunden als nur der sportliche Erfolg am Ende. Es soll auch ein bisschen etwas für die Gesellschaft und die Politik tun. Und deswegen würde ich gerne mit einem Zitat anfangen von Philipp Lahm. Das blenden wir jetzt auch ein und das lese ich all denen, die uns zuhören im Livestream auch mal vor, dass sie wissen, worum es geht. Philipp Lahm ist nicht nur der Weltmeister von 2014, sondern jetzt der Turnierdirektor. Und er hat gesagt in einem Gastbeitrag für den Kicker vor einem halben Jahr, es ist Zeit für eine Zeitenwende im deutschen Fußball und in der Gesellschaft. Mit Blick auf das Eröffnungsspiel am 14. Juni dürfen wir von nun an beginnen, die UEFA Euro 2024 als Wendepunkt zu begreifen für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle. Dieses Turnier ist ein Aufruf für Solidarität und Fürsorge sowie für ein Wiedererstarken des europäischen Gedankens, um künftig besser den Krisen und Konflikten trotzen zu können. Herr Neuendorf, das ist ein ganz schönes Brett, diese Ansage. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wollen Sie jetzt nicht nur den EM-Titel gewinnen, sondern nebenbei auch noch die Gesellschaft retten?
Also zuerst bin ich immer froh, dass als die Einladung hier ergangen ist, da war es so, dass Deutschland gerade gegen die Türkei und Österreich verloren hatte und daran kann man so ein bisschen erkennen, wie es im Fußball zugeht, nämlich da war die Stimmung im Keller insgesamt und das zeigt ja schon viel über unsere Gesellschaft, wie leicht wir uns beeinflussen lassen, gerade im Sport von Ergebnissen. Wir haben jetzt zwei grandiose Siege eingefahren und vorher hat man mich jedes Mal, die erste Frage war da in jedem Gespräch, ja, wo bleibt die EM-Stimmung? Und jetzt hat man zwei Spiele gewonnen und jetzt freuen die Leute sich, das merkt man auch, egal wo man hinkommt, man wird auf diese beiden Siege angesprochen und freut sich jetzt auf dieses Turnier. Das zeigt einfach nur, wie volatil es ist. Das ist Fußball, das ist auch das Tolle daran, dass es auf und ab geht. Aber wenn ich vorher gesagt habe, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es ein tolles Turnier wird, dass wir unsere Mannschaft, dass wir zuversichtlich sein können, dann wurde ich als Gesundbeter und weiß der Teufel was bezeichnet. Aber wir sind glaube ich, wir haben gesundes Selbstbewusstsein, was die Mannschaft betrifft, was den Stab betrifft rund um die Mannschaft und auch die Stimmung, glaube ich, die jetzt allmählich anzieht. Das vielleicht zum Sportlichen vorweg. Wir freuen uns wirklich auf dieses Turnier und wir glauben, dass wir in der Tat eine grandiose Stimmung haben. Sie haben es angedeutet, es kommen Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Wenn wir die Ticketanfragen sehen, die wir haben und die Zahlen, die wir kennen, dann ist es einfach grandios. Das ist das drittgrößte Sportereignis der Welt, die Fußball-Europameisterschaft. Und entsprechend kommen auch aus der ganzen Welt Menschen zu uns. Und wenn ich das sagen darf, die freuen sich auch auf Deutschland, weil ich bin nun auch relativ viel jobbedingt in der Welt unterwegs und egal, wo man hinkommt, werden immer zwei Sachen gesagt. Ihr Deutschen, ihr könnt super organisieren und da werde ich gleich noch ein paar Sachen zu sagen. Wir freuen uns auf dieses Turnier. Alle haben 2006 in Erinnerung und sagen, es war eine großartige Zeit und wir freuen uns unglaublich auf dieses Turnier. Die Zeitenwende, von der Philipp gesprochen hat, ja, wir haben auch darüber diskutiert, aber eigentlich leben wir ja mitten in einer Zeitenwende. Also es ist spätestens seit der Kanzlerrede, unmittelbar nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Russen in der Ukraine, ist dieses Wort ja sozusagen ja mehr oder weniger in den Sprachgebrauch übergegangen. Und Philipp, glaube ich, hat hier auch nochmal deutlich machen wollen, dass wir in dieser Zeitenwende leben. Und dass es natürlich auch für den Fußball darum geht, hier Flagge zu zeigen. Das haben wir auch klipp und klar gemacht. Also sobald der Krieg losging gegen die Ukraine, haben wir uns natürlich deutlich positioniert. Auch die UEFA, die Russen, wie Sie wissen, sind ausgeschlossen worden von Wettbewerben, dürfen nicht teilnehmen an der Europameisterschaft, dürften nicht teilnehmen an der Qualifikation. Das sind ganz klare Zeichen auch seitens des Sports und seitens des Fußballs in diese Richtung. Aber klar, die Zeitenwende bedeutet eben auch, wenn es um den Fußball geht und um den Sport, was können wir mit diesem Turnier bewirken? Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge auf den Weg gebracht, was ein bisschen ehrlicherweise unter dem Radar läuft. Weil im Fußball ist es dann doch so, es zählen die Ergebnisse in erster Linie und jeder guckt auf den Ticker und jeder guckt insbesondere auf die Nationalmannschaft oder auf die erste und zweite Liga. Und was wir aber mit dem Turnier bewirken wollen, bewirken möchten, das geht durchaus in diese Richtung, was für ein Erbe sozusagen hat dieses Turnier für unsere Gesellschaft, vielleicht auch über Deutschland hinaus. Und da haben wir eigentlich eine ganze Menge auf den Weg gebracht in den vergangenen Monaten. Und darüber können wir gleich sprechen. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Geht um das Thema Nachhaltigkeit. Da geht es um das Thema Breitensport. Wie nutzt man ein solches Turnier für die Masse der fußballbegeisterten Menschen und die Fußball spielen? All dazu können wir gleich wahrscheinlich das vertiefen, aber es gibt eine Menge Themen, die wir dazu ansprechen können.
Können Sie sicher sein. Und der Werbeblock sei Ihnen auch gestattet zu Beginn. Frau Knaack, Sie waren selber Spielerin. Wie haben Sie das in Ihrer aktiven Zeit erlebt, diese Kraft, von der Bernd Neuendorf gesprochen hat, die der Fußball vielleicht haben kann, auch in der Breite, der Gesellschaft? Gibt es die wirklich?
Also erstmal bin ich ja auch mit dem Fußball groß geworden. Auch vor meiner Profizeit habe ich natürlich, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, da wird der Fußball natürlich nochmal so gelebt wie fast nirgendwo sonst. Vielleicht im Rheinland noch so ein bisschen, aber das Ruhrgebiet habe ich immer schon das Gefühl, da ist es eher Religion, der Fußball. Und das ist schon wirklich auch ein sehr verbindendes Element, dieser Sport, weil es da irgendwie auch dann erstmal nicht so wirklich zählt, wo man herkommt, was man hat und was man vielleicht auch noch so für Ziele hat, welchen Hintergrund auch, aus welchem Milieu man kommt oder auch, ob man einen Migrationshintergrund hat. Erstmal ist diese Leidenschaft für den Fußball das, was alle verbindet, egal ob man selber aktiv auf dem Platz spielt. Da merkt man schon, dass man mit Menschen auch in Austausch kommt, die man sonst vielleicht aufgrund ihrer sozialen Herkunft vielleicht gar nicht, mit denen man gar nicht so in Kontakt kommen würde außerhalb des Fußballplatzes. Also gerade da ist der Fußball schon ein sehr verbindendes Element. Aber auch im Fantum, ich glaube auch da ist es sehr verbindend, weil dann einfach Menschen zusammen auf den Rängen stehen im Stadion, die sonst vielleicht wenig Kontakt zueinander hätten, die aber dann mit der Liebe zu ihrem Club, zu dem Sport, ja einfach so diesen verbindenden Faktor haben. Deswegen glaube ich, dass Fußball schon sehr wichtiges Mittel in unserer Gesellschaft ist, um ja Verbindung herzustellen, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die sich sonst vielleicht gar nicht so oft begegnen würden.
Jetzt haben wir heute Abend schon gehört, Frau von Kamon, wie schwierig es manchmal ist, europäische Politik zu vermitteln und alle Menschen sozusagen auch dafür zu interessieren, was eigentlich passiert in Brüssel. Wie dankbar sind Sie eigentlich, dass es sowas wie den Fußball gibt, der das ja schafft, ein bisschen europäischer Zusammenhalt zu zeigen?
Naja, wir haben ja schon vorher auch eine Menge Projekte gehört, woran man sozusagen europäische Identität ausmachen kann. Aber tatsächlich ist die anstehende Fußball-Europameisterschaft auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit, um nochmal zu gucken, was Europa eigentlich ausmacht. Und wir haben jetzt noch nicht so richtig explizit drüber gesprochen, aber natürlich, ich bin letzten Sonntag aus der Ukraine nach 2 Wochen zurückgekommen. Und ich muss schon sagen, ich vermute, dass das natürlich auch in irgendeiner Form, in irgendeinem Event eine Rolle spielen wird. Die Tatsache, dass ein europäischer Staat, der auch teilnehmen wird, von einem Nachbarstaat überfallen wird. Sie haben gesagt, die Mannschaften dürfen nicht teilnehmen, aber die Funktionäre wurden zum Beispiel nicht boykottiert oder die wurden nicht aus den entsprechenden Positionen entfernt. Und da finde ich schon, da gibt es noch ein bisschen politische Luft nach oben. Und insbesondere, wenn man weiß, und ich stehe auch mit den ukrainischen Athleten, Kaderathleten im engen Austausch. Das letzte Mal, dass ich mich erkundigt habe, da waren, glaube ich, 150 ungefähr gefallen, also Trainer, Athletinnen und Athleten. Jetzt ist die Zahl wahrscheinlich noch höher. Das heißt, der Blutzoll, die Opfer, die die Ukraine aktuell bringt, um überhaupt nur teilnehmen zu dürfen, um irgendwann mal Mitglied dieser wunderbaren Europäischen Union zu werden, der ist extrem hoch. Und ich glaube, wenn wir nicht wissen, warum wir uns zum Beispiel für eine Stimmabgabe an der Urne am 9. Juni, warum wir uns dazu aufraffen sollen, jede Ukrainerin und Ukrainer kann Ihnen das morgen sofort erklären. Und ich denke, da kann man sich schon sehr gut bewusst machen, was diese Europäische Union ausmacht. Und das hatte Jean Asselborn ja auch, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Für die junge Generation, glaube ich, ist es wichtig zu zeigen, dass wir wieder zu dem Ursprungsgedanken zurückkommen und dass wir auch diese Wehrhaftigkeit, die natürlich ein bisschen jetzt sehr militärisch ausgeprägt ist, aber dass wir die auch nach vorne stellen und dass wir sagen, das eine ist kulturelle Vielfalt, das ist die Möglichkeit, die Ausbildung über alle nationalen Grenzen hinweg, die Möglichkeiten natürlich zu arbeiten, aber das andere ist auch, dass wir die Demokratie verteidigen müssen. Und wenn ich da kurz noch drauf eingehen darf, vieles, was im Sport mit Korruption zu tun hat, unterminiert ja eigentlich unsere demokratischen Institutionen. Und Sie hatten eben die 2006er WM angesprochen. Ich hoffe nicht, dass wir einen ähnlichen Kater erleben, wenn wir dann hören, wie eigentlich die Vergabeverfahren für die europäische...
Das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht.
Genau, das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, dass natürlich die 2006er nicht bei allen nur positiv in Erinnerung geblieben ist. Das wollte ich kurz noch anmerken.
Herr Neudorf, ich würde den einen Punkt gerne aufgreifen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sich die Ukraine qualifiziert haben. Was bedeutet das denn eigentlich für die EM, dass da jetzt die Ukraine es geschafft hat und teilnehmen wird?
Ja, erstmal freut mich das sehr. Wir haben natürlich auch von Beginn an, auch das ist vielleicht ein bisschen unter dem Radar gelaufen, aber wenn wir uns überlegen, dass wir, dass auch viele Vereine übrigens in Deutschland, viele Top-Vereine wie Borussia Dortmund und andere, aber wir haben auch ein Länderspiel in Bremen gemacht gegen die Ukraine. Das war auch ein Zeichen der Solidarität. Das tausendste Länderspiel. Das war sozusagen unter meiner Ägide. Wir haben überlegt, wie dieses tausendste Länderspiel ist ein ganz besonderes und wie können wir das in ganz besonderer Weise auch zum Ausdruck bringen. Und das war einfach auch ein wichtiges Zeichen, gegen die Ukraine da zu spielen und in Bremen, wo es lange kein Spiel gegeben hatte. Und das, der Zuspruch hat uns da auch komplett recht gegeben. Aber auch hier werbe ich einfach dafür, den Blick mal wegzunehmen von der höchsten Ebene im Fußball. Wir sind der Deutsche Fußballbund. Wir repräsentieren 24.000 Vereine in Deutschland, nicht nur die Nationalmannschaft und die erste und zweite Liga. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was wir auch auf dieser Ebene erreicht haben, über Integration von geflüchteten Familien und deren Kindern, die die Aufnahme gefunden haben in den Vereinen, wo die Kinder in die Vereine gekommen sind, haben spielen können, integriert wurden, wo wir es auch, die Vereine auch teilweise finanziell belohnt haben dafür, dass sie Kinder aufnehmen, um dieses Engagement zu stärken und zu unterstützen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen auch des deutschen Fußballs gewesen. Für meine Begriffe viel zu wenig beachtet, was an der Basis wirklich passiert, weil wir den Blick sehr oft nach oben richten in das Top-Regal des Fußballs. Aber wir sind, und darum geht es ja auch heute ein Stück weit, schon eine enorme gesellschaftliche Kraft. Was kann der Fußball leisten für die Gesellschaft in Deutschland und darüber hinaus in Europa? Und ich glaube, da ist das Thema Ukraine ein gutes Beispiel, was da geleistet wurde.
Heißt das, Herr Braun, dieses Lagerfeuer, dieses letzte, von dem immer alle reden, das, hinter dem sich alle versammeln, der Fußball, das funktioniert auch 2024 noch so?
Jetzt haben wir so viele Themen hier auf der Agenda schon gehabt. Ein bisschen sortieren. Also ich glaube, natürlich wird die Fußball-Europameisterschaft, da bin ich fest von überzeugt, wieder ein mediales Großereignis, nicht? Also die größte Teil derer, die daran partizipieren, werden das medial rezipieren und dann haben eben andere Eintrittskarten für die Stadien. Und verbunden damit ist es natürlich auch immer ein enorm sozial-kommunikatives Ereignis und das auch als großes Ereignis, nicht? Also das, was wir dann auf den Fan-Miles wieder erleben, die gesamte, nennen wir es mal, Party-Infrastruktur, die sich ausdifferenziert von der Kneipe über das Grillfest bis hin zur Fan-Meile, die werden auch wahrscheinlich sehr, sehr gut besucht sein. Alles natürlich immer ein Stück weit unter dem Diktum, dass im Hochleistungssport Sieg und Niederlage der zentrale Code ist, wie man dazu sagt. Also sprich, je nachdem, bezogen auf die jeweilige Nation, wie sie ihre Ergebnisse schafft und in Deutschland, wie eben die deutsche Nationalmannschaft ist. Was wir, glaube ich, vielleicht nachher noch einmal aufnehmen sollten, wäre sozusagen dieser Spagat, und dann komme ich auf einen anderen Punkt zu sprechen, dieser Spagat zwischen dem, was sozusagen medial inszeniert wird, und das ist meistens und immer stärker meiner Meinung nach ein nationales Narrativ, was dort erzählt wird, mit dem Fokus auf die Nationalmannschaft, mit allen Symbolen, die damit zu tun haben, mit dem, wie medial Bericht erstattet wird, und Europa als der Idee, die wir heute diskutieren, also das Verhältnis der Symbole, die da eigentlich an der Veranstaltung gesetzt werden. Der Fokus liegt auf Geschichten über einzelne Nationalspieler. Es werden Stories lang und breit erzählt. Dann wird über die Berichterstattung, ist insbesondere auf die Nationalmannschaft fokussiert, die ja dann als Repräsentanten der Nation in Erscheinung treten und damit auch sehr viele Narrative bedienen, die mindestens, sagen wir mal, patriotischen oder nationalistischen Bezüge sozusagen, oder nationale, nicht nationalistische, aber nationale Bezüge herstellen. Dieses Verhältnis zu dem, was wir hier als europäischen Gedanken haben, was wir auch übrigens als über das gesamte Turnier geschrieben haben, das können wir vielleicht nachher nochmal rausbringen, sozusagen das Verhältnis zwischen Nationen, die gegeneinander antreten und ein Ranking am Ende bilden, und dem, was sozusagen als übergreifende Klammer der europäischen Veranstaltung, also des Turniers insgesamt gedacht wird. Ja.
Sollen wir heute eigentlich genau das tun, mal einen Schritt zurücktreten und mal ein bisschen weiter gucken und nicht nur die Stories über die Spieler uns vornehmen. Dieses, was wir gerade gelesen haben von der Zeitenwende, diese politische Dimension, die das Turnier haben soll, ich frage Sie nochmal, Herr Braun, überfordert man damit auch oder überfrachtet man damit vielleicht auch so ein Turnier wie die Europameisterschaft, wenn man dem so einen Stempel von vornherein gibt? Wir wollen das als Wendepunkt für ganz Europa begreifen, dieses Turnier?
Ja, vermutlich schon. Es bleibt letztlich eine Spitzensportveranstaltung. Und denen haften natürlich immer viele Ideen an und viele Mythen, die darum gesponnen werden. Vermutlich tut man das schon. Das gehört aber eigentlich zu der gesamten sportpolitischen Arena, würde ich jetzt sagen, dazu. Also, dass man sehr viele gesellschaftspolitische Themen dem organisierten Sport, den Sportvereinen, nationalen Großsportveranstaltungen und so weiter überhilft. Sie haben das eben angesprochen. Alleine im Fußball sind es 24.000 Vereine, nicht nur im Amateurbereich, insgesamt sind es 87.000 Vereine, in denen Deutschland Sport getrieben wird. Und denen werden vielfältigste gesellschaftliche Funktionen, sagen wir mal, übertragen oder Erwartungen an sie gerichtet. Und immer wieder verbindet sich natürlich diese Idee damit, dass Sport mehr ist als Sport aktiv zu sein, sondern dass damit Integrationsfunktion, Repräsentationsfunktion, ökonomische Funktion, Demokratiefunktion wird jetzt wieder das große Thema sein. Also vielfältigste Funktionen übernehmen. Dass die das nicht im Einzelnen alle erfüllen können, ich glaube, das versteht sich, das gehört aber zum politischen Narrativ dazu, mit so hohen Erwartungen eben dann an den Sport oder an die Sportorganisation heranzutreten.
Das heißt, der Sport ist in gewissem Sinne auch ein bisschen überfordert. Ich gucke Sie mal an, als Berufspolitikerin, mit diesen ganzen Ansprüchen, oder?
Na, ich hoffe nicht. Also wir haben hier sehr professionelle Multiplikatoren aus dem Sport sitzen und ich habe nicht den Eindruck, dass der DFB-Präsident damit überfordert ist. Ich hoffe nur, dass er die Möglichkeit dann auch nutzt, wenn der Fokus auf dem Fußball, auf der EM liegt, vielleicht auch nochmal Botschaften zu geben, die wir nicht jeden Tag hören. Und das, was Herr Lahm hier angerissen hat, ist natürlich allumfassend und das mag schon sein, dass das vielleicht der Fußball nicht so leisten kann, aber an der einen oder anderen Stelle, ob das jetzt die Integrationsfrage ist, die Frage Demokratie nach innen schützen. Wir hatten eben auf dem ersten Panel auch nochmal, wie gehen wir mit Geflüchteten um und. Vieles ist ja auch, wenn man sich unsere Fußballnationalmannschaft und andere Mannschaften mittlerweile anschaut, auch eine Genese dessen, wie wir eigentlich gedacht haben, die EU-Werte auch zu leben. Also wie wir Minderheiten integrieren und. Was eigentlich Nationalstaatlichkeit heutzutage ist. Ja, wenn wir jetzt dann eben angucken, wie andere das definieren, Richtung Remigration und anderes, sähe dieses Deutschland aus wie in den 60er Jahren. Ein ganz anderes Deutschland, ein ganz anderes Europa, als das wir es jetzt haben und was wir ja auch noch verbessern wollen. Das haben wir ja auch häufiger schon gesagt. Aber ganz grundsätzlich ist das natürlich die Richtung, die wir eingeschlagen haben, aus gutem Grund, weil sie uns mehr Wohlstand, auch wenn ich dieses Wort nicht unbedingt so mag, aber weil sie uns natürlich schon mehr Wohlstand gebracht hat, weil die kulturelle Vielfalt uns bereichert, weil sie natürlich auch eine sportliche Bereicherung ist und. Und das vielleicht dann nochmal zum Punkt zu bringen, da die richtigen Botschaften so zu setzen, ohne dass es künstlich wirkt. Ich glaube, dass der DFB dazu bestens und auch andere nationale Fußballverbände bestens in der Lage sind. Und ich hoffe, dass das dann auch, wenn es auch erst nach der Europawahl ist, trotzdem nochmal so ein bisschen diese europäische Identität auch befördert, im positiven Sinne.
Die größte Bühne haben, um eine Botschaft zu transportieren oder ein Thema zu setzen, sind natürlich die auf dem Platz stehen. Frau Knaack, hat man da auch nur den geringsten Gedanken dran? Hat man da überhaupt die Gelegenheit zu, sich was zu überlegen, wenn man da eine Botschaft platzieren will?
Ja, eben habe ich auch, als ich das Zitat gesehen habe, darüber nachgedacht, was bedeutet das dann auch für die Spieler? Ich meine, wir haben im letzten Turnier gesehen, was das sportlich auch mit Spielern machen kann, wenn sehr viel medialer Druck auch auf ihnen lastet, gerade vielleicht auch politische Statements zu setzen. Ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, das auch als Sportler zu machen und die Bühne, die man hat und die Reichweite, die man hat, zu nutzen. Aber ich finde immer, dass es authentisch sein muss. Also wir haben sicherlich, haben Sie auch eben gesagt, das ist auch die Kabine, die Mannschaft ist ein Abbild eigentlich unserer Gesellschaft und dementsprechend haben wir auch ganz viele verschiedene Individuen in so einer Mannschaft, die sich mit Dingen wohlfühlen oder vielleicht auch nicht wohlfühlen. Und dann finde ich, muss man immer auch sehen, das sind teilweise 20, 25-jährige junge Männer, die dann da auf dem Platz stehen, die vielleicht sich selber auch noch gar nicht so sicher sind in Dingen, die sie vermitteln wollen nach außen. Und ich finde, man muss es auch respektieren, wenn Spieler sagen, ich möchte mich nur auf den Sport konzentrieren, ich möchte keine politischen Zeichen setzen oder politische Botschaften auf den Platz bringen. Trotzdem finde ich es schön, wenn wir Spieler haben, wie beispielsweise ein Leon Goretzka, der nach einem Tor vor den ungarischen Fans ein Herzsymbol mit den Fingern macht, um dann seine Überzeugung und politisches Zeichen zu setzen. Finde aber, wie gesagt, das muss authentisch sein, es muss aus den Spielern herauskommen. Wir haben solche Spieler, wir haben beispielsweise Leon Goretzka, der da sehr viel steht, wir haben Manuel Neuer, wir haben viele solcher Spieler auch in der Bundesliga, zum Beispiel Fabian Rehse, den ich auch letztens kennenlernen durfte im Podcast, der sehr für seine Werte und Überzeugungen eintritt und die er nach außen kommunizieren möchte. Aber wie gesagt, ich finde nicht von außen auferlegt und ich finde, dass wir nicht den Fehler machen sollten, medial und gesellschaftlich das von den Spielern zu verlangen, sondern immer authentisch, wenn sie es aus sich heraus spüren, dann finde ich es okay.
Sie wollten schon applaudieren. Ich will gar nicht das Wort One Love in den Raum werfen. Wir hatten ja die Debatten erst bei der letzten WM. Wir hatten aber auch, wenn wir von Leon Goretzka hören, dieses Ungarn-Spiel, das war die letzte EM in München. Da gab es eine relativ große Debatte um die Regenbogenbeleuchtung von außen der Münchner Arena. Inwieweit sind Sie darauf vorbereitet, sich bei diesem Turnier wieder auf so ein politisches Parkett zu begeben? Kann man das überhaupt verhindern?
Das wird man sehen. Manchmal kommen die Themen ja dann tagesaktuell auf und es ist sowieso ein Phänomen, wenn man das ganz generell mal sagen darf, für den Fußball. Das zeigt nur die Bedeutung des Fußballs, dass politische Fragen immer auch an den DFB adressiert werden. Es kann passieren in der Welt, was passiert. Wir reden über den Nahostkonflikt nach dem schrecklichen Überfall der Hamas waren keine 24 Stunden und der DFB soll sich positionieren zu Hamas. Der DFB muss sich positionieren zu Ukraine. Der DFB muss sich positionieren zu Katar und Saudi-Arabien. Während andere Großveranstaltungen in diesen Ländern im Nahen Osten oder im Mittleren Osten einfach stattfinden, ohne dass es eine große gesellschaftliche Debatte gibt. Ich beklag mich nicht darüber. Ich sag nur, das ist einfach ein Phänomen. An den Fußball werden immer politische Fragen adressiert. Und deswegen müssen wir darauf vorbereitet sein als DFB. Und wir haben 7 Millionen Mitglieder. Über 7 Millionen Mitglieder in Deutschland. Daraus erwächst natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir uns positionieren. Und das tun wir auch. Wir haben uns klar positioniert zur Ukraine, klar positioniert zum Nahen Osten und auch zu Katar übrigens. Das ist einfach so und wir werden gar nicht umhin können, weil die Fragen ohnehin an uns gerichtet werden. Die Erwartungshaltung, dass der Fußball, da warne ich dann doch ein bisschen vor, jegliche Probleme dieser Welt, die selbst die besten Politiker nur schwer lösen können oder über eine lange Strecke lösen können, mithilfe eines Turniers jetzt lösen können, die ist natürlich, das ist in der Tat, was Sie angesprochen haben, würde uns schon ein bisschen überfrachten. Aber
heißt das auch, Sie müssen so ein bisschen in alle Richtungen sich offen halten, also von jemandem wie Philipp Lahm, der eine Zeitenwende sich vorstellen könnte für Europa, bis hin zu jemandem aus dem Nationalmannschaftsumfeld, der sagt, jetzt spielen wir hier mal 4 Wochen Fußball und kommen erstmal weit genug hoffentlich.
Also es ist ja beides. Das ist ja auch diese Ambivalenz, die da drin steckt. Wir haben einerseits wollen die Menschen, dass unsere Nationalmannschaft erfolgreich ist. Sie wollen, dass wir auf dem Platz erfolgreich sind, dass wir das Finale erreichen und im eigenen Land Europameister werden. So, dieser sportliche Erfolg, der steht natürlich auch für die Spieler natürlich, für ihre eigene Karriere, für ihr eigenes Ego und für das, was sie sich vielleicht als Kind erträumt haben, ein großes internationales Turnier zu gewinnen. Das ist doch völlig normal. Auch in Katar wollte jeder Spieler natürlich Fußball-Weltmeister werden und darum geht's in erster Linie bei einem großen Turnier. Es ist der sportliche Wettkampf, das Messen, sozusagen. Und das macht's ja auch spannend und so interessant. Wir haben tolle Nationen dabei. Und wir wollen dieses Turnier gewinnen. Und das ist das eine. Und dann kommen natürlich Themen wie auf. Aber wir haben den Anspruch auch formuliert, wenn ich das sagen darf, mit der Vergabe dieses Turniers. Das spielte ja gerade auch eine Rolle. Wir haben uns für dieses Turnier beworben, schon mit einem gesellschaftlichen Anspruch. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Turnier zum nachhaltigsten Turnier machen, was es jemals gegeben hat. Fußballturnier und auch vielleicht für Olympische Spiele. Das heißt, wir wollen für folgende Turniere und für folgende Welt- und Europameisterschaften, für folgende Olympische Spiele sagen, es soll ein nachhaltiges Turnier geben. Was haben wir gemacht? Viele, viele Punkte in puncto Nachhaltigkeit. Ich sage ein Beispiel kurz. Das würde sonst den Rahmen sprengen, aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die, glaube ich, beispielgebend sind. Wir haben einen Fonds aufgelegt, zusammen mit der UEFA für dieses Turnier, aus dem sich bedienen können unsere Amateurvereine. Also hier der Verein in Köln oder in Bonn, wo ich herkomme, oder wo auch immer in Deutschland, jeder Amateurverein kann sich mit einem Projekt, was auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, bewerben, um Gelder aus diesem Fonds zu bekommen. Flutlichtanlagen, Solaranlagen auf Vereinsheimen, Vermeidung von zu viel Wasser und alles Mögliche. Da sind tausende Projekte, die Sie anmelden können. Und dieser Fonds, das zeigt einfach auch nur den Bedarf, den wir aufgelegt haben, da gibt es heute schon, ich glaube, über 2.500 Bewerbungen. Der ist eigentlich schon überzeichnet. Es zeigt den hohen Bedarf und das Bewusstsein auch der Vereine für solche Themen. Und wir haben damit nur ein Zeichen gesetzt. Es gibt viele weitere im Thema Nachhaltigkeit. Die Leute, die sich ernsthaft damit befassen, werden sehen, wir haben hier beispielhaft agiert, gesellschaftlich agiert und gesagt, okay, wir müssen dieses große Turnier nutzen, um ein solches Thema voranzubringen. Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Thema Ehrenamt, das sind andere Dinge. Das heißt, wir verknüpfen dieses Turnier neben dem sportlichen Erfolg schon auch mit dem Anspruch, gesellschaftlich unser Land voranzubringen. Und da sind wir ein unglaublicher Hebel mit dem Fußball, mit den vielen Vereinen, die wir haben, mit den über 7 Millionen Menschen als Mitgliedern, die unglaublich viel Kraft entwickeln können in eine bestimmte gesellschaftliche Richtung. Und das verfolgen wir mit dem Turnier und das scheint auch wirklich gut zu klappen.
Herr Braun-Brauchmann, wir haben gehört, jetzt sehr eindrücklich vom nachhaltigsten Turnier. Braucht man auch für so eine Erzählung so eines Turniers dann so ein Superlativ? Muss man das auch irgendwie machen in der Kommunikation?
Stichwort Nachhaltigkeit komme ich sofort drauf zu sprechen. Ich glaube, was Herr Neudorf gerade schön skizziert, ist das Dilemma, was alle Verbände haben. Also einerseits ist man Dachverband von Mitgliedsorganisationen, die Erwartung haben. Sie haben jetzt sehr viel über die Vereine berichtet, die natürlich auch auf das Turnier und den Deutschen Fußballbund gucken und Erwartung haben, wie Vereinsentwicklung weitergeht, wie Ehrenamtsentwicklung weitergeht etc. Auf der einen Seite und unglaublich komplexen Umwelten, die alle möglichen Erwartungen an so ein Turnier adressieren. Nicht? Das sind ja nicht nur Freundinnen und Freunde, die da anrufen, sondern auch viele Organisationen, die gesellschaftspolitische Erwartungen haben. Sie haben es eben skizziert, sich zu unterschiedlichsten Themen zu positionieren. Nachhaltigkeit, das jetzt nur als ein Stichwort, ist natürlich etwas, was sowieso auf die Sportorganisationen mehr und mehr zukommt. Nachhaltige Sportstättenentwicklung, nachhaltige Sportstättennutzung. Also das ist schon fast sozusagen Bestandteil der Integrität der Sportentwicklung in den nächsten Jahrzehnten, nachhaltig mit den Ressourcen, die verfügbar sind, umzugehen oder zumindest negative Externalitäten. Das macht jetzt nicht der Deutsche Fußballbund, ja, der braucht jetzt nicht unbedingt Berge oder Ähnliches, aber mit den Ressourcen, natürlichen Ressourcen schonend umzugehen. Insofern ist es fast, würde ich sagen, ein notwendiges Narrativ, was miterzählt wird, ja, sich mit dieser Kategorie Nachhaltigkeit und nachhaltige Sportstättennutzung zu bewerben. Aber sicherlich wird es auch noch ein anderes geben. Davon gehe ich ganz fest aus, dass eine gesellschaftliche Geschichte eher erzählt, was dieses Turnier insgesamt bewirken soll. Aber nochmal, also sozusagen dieses Dilemma, immer mit unterschiedlichen Umwelten gleichzeitig zu korrespondieren, Mitgliedsorganisationen, die nun mal die Basis der Organisation des Dachverbandes bilden und mit turbulenten Umwelten, die auch momentan ja sehr, sehr turbulent sind. Das ist, glaube ich, durchaus eine Aufgabe, die jeder Verband zu bewältigen hat. Ja, und ist dann eben Bestandteil oder Kernaufgabe der verbandlichen Tätigkeit.
2006 haben Sie gerade schon angesprochen von Kramon. Ich will gar nicht über die Vergabe reden, sondern ich will noch mal darüber reden, was damals hier eigentlich war. Damals hieß es die Welt zu Gast bei Freunden. Manche sahen da schon so etwas Beginnendes wie Willkommenskultur in diesem Motto. Manch anderer sah es vielleicht ein bisschen kritischer. Jetzt haben wir United bei Football. Die Gesellschaft, wir haben es gerade sehr eindrücklich gehört in der ersten Diskussion, hat sich aber auch verändert. Kann das wirklich nochmal so ein Zusammengehörigkeitsgefühl geben? Gerade wenn die EU vielleicht auch nicht so United bei Politics oder irgendwas anderem ist?
Das ist natürlich eine Frage, die einen Blick in die Glaskugel fordert. Also ich würde mir das sehr wünschen, mit der ganzen Vielseitigkeit, mit vielleicht, wie wir das im Moment ja auch wahrnehmen, einer eher stärkeren politischen Polarisierung, vielleicht diese 4, 6 Wochen oder auch mit den vorbereitenden Diskussionen so 2 Monate, wo es dann wirklich auch eher um das Vereinende geht. Aber ob das gelingt angesichts der, wie Sie sagen, Herausforderungen im Umfeld und, wie Herr Neundorf richtig sagt, die Möglichkeiten, dass jeden Tag irgendwas Furchtbares passiert, auf das Sie dann reagieren müssen. Und das ist halt was anderes, ob man jetzt irgendwie Cricket oder Curling, glaube ich, spielt oder eben als gesellschaftliche Kraft des DFBs. Da muss man präpariert sein und da kann man natürlich auch sehr viele Fehler machen. Ich bin mir dessen schon auch bewusst. Und es gibt natürlich auch viele Akteurinnen und Akteure, wie Sie sagen, die nicht nur Freunde sind. Also das heißt, ich sehe schon auch die Fallen, die da gestellt werden. Und wenn zum Beispiel, das hatte ich jetzt nur irgendwie noch abgespeichert, der Tag, an dem die Ticketverkäufe starten und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Anreise steht im Fokus, aber die Deutsche Bahn hat zum Beispiel noch gar nicht die Möglichkeit freigeschaltet, die Tickets gemeinsam mit der Bahn zu kaufen. Ja, das ist natürlich dann auch, wo man denkt, wow, also die nachhaltigsten Spiele, aber das vermeintlich umweltfreundlichste Verkehrsmittel oder der Verkehrsträger fällt natürlich mal wieder aus, was uns jetzt nicht überrascht in der Politik, aber ist halt wieder so ein Klassiker und dann wie ich das im Moment wahrnehme, meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament fahren nicht mehr durch Deutschland. Die fahren ganz bewusst über Paris oder Zürich oder Basel oder Wien oder irgendwas, aber nicht mehr durch Deutschland, weil sie wissen, sie kommen dann nicht an. Und wenn man jetzt überlegt, man lädt die Welt zu sich ein und offeriert ihnen, kommt doch mit der Bahn, dann denke ich mir, meine Güte, ja, das kann man versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man die Spiele am Ende nicht sieht, ist relativ hoch. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich die allerbeste. Wir Profis sind, wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Aber wenn ich jetzt so einen, einen guten Fan aus Finnland oder aus Portugal hier einlade, da muss man, glaube ich, schon auch immer so das Kleingedruckte mit dazu schreiben. Also Spaß beiseite. Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall aus dem politischen Raum ein großer Wille besteht, das zu nutzen. Und dass eben diese Vereinigung, die Möglichkeit zu zeigen, was Europa ausmacht, dass wir da auch viele Sachen vielleicht zur Seite legt, die sonst eine große Rolle spielen. Aber was von außen kommt oder was eben, wir haben es im ersten Panel gehört, Desinformationskampagnen, in vielem stecken wir nicht drin. Und ob man da sich so weit vorbereiten kann, um dem allen vorzubeugen, das befürchte ich, wird nicht der Fall sein.
Also Herr Neundorf, müssen Sie nicht nur zu allem eine Haltung haben, sondern auch Gleise verlegen.
Ich will es ein bisschen die Ehre der Bahn hier wirklich retten. Wir haben mit der Bahn, da war Philipp Lahm auch beteiligt, also wir haben mit der Bahn schon ein gutes Abkommen geschlossen. Ich hab das mir extra auch mitgebracht. Ich habe es fast erwartet, dass sowas kommt. Also wir haben, also sobald ich ein Ticket erwerbe in dem jeweiligen Spielort Köln, in NRW haben wir 4 Spielorte, das ist ja immerhin schon was. Also in den jeweiligen Verkehrsverbünden kann man 36 Stunden dieses Ticket dann umsonst nutzen, wenn man eine Eintrittskarte hat, das ist, glaube ich, schon mal gut. Und wir reden ja über gewaltige Fanströme. Wir erwarten ja Millionen von Menschen im Land und auch hier hat die Bahn, also sozusagen, was dann die weiteren Strecken betrifft, ICE-Strecken und so weiter, Spartickets aufgelegt für die Euro. Das gibt es alles und es gibt auch für die Euro ein eigenes Interrail-Ticket innerhalb Europas, das heißt für die Fanströme, die aus Schottland, aus Ungarn, aus, weiß der Teufel, woher kommen, können mit diesem Euro-Interrail-Ticket nochmal vergünstigt nach Deutschland überhaupt die Anreise organisieren. Also man sieht auch darüber, Nachhaltigkeit haben wir uns Gedanken gemacht, gemeinsam mit der Bahn und da ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt. Vielleicht, was auch interessant ist, was die wenigsten noch wissen, was diese Strecken betrifft, auch das einmalig jetzt bei einer Europameisterschaft. Wir haben das ganze Land in Cluster eingeteilt. Also es gibt 3 Cluster, ein Nord-, ein West-, ein Süd-Cluster mit den jeweiligen Spielorten. Und Sie werden sehen, wenn Sie die Paarungen sich anschauen, dass bestimmte Mannschaften auch immer nur oder zumindest 2 Spiele in einem dieser Cluster spielen. Was bedeutet, wenn ich hier in NRW unterwegs bin, im Westcluster, mit 4 Spielorten, Gelsenkirchen, Dortmund, Köln und Düsseldorf, dass Mannschaften und vor allen Dingen die Fans nicht sozusagen in Flieger klettern müssen oder sonst irgendwie in Autos oder in Busse oder sonst irgendwie was und von München nach Berlin transportiert werden müssen, weil die Spieler an unterschiedlichen Orten sind, quer übers Land verteilt, sondern diese Clusterung hilft eben, kurze Strecken für Fans, für Spieler, für Offizielle, dass sie die in der Regel mit der Bahn oder jedenfalls immer kurze Anfahrten haben, in der Regel keinen Flieger benötigen. Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, der finde ich sehr intelligent, ist alles mit bedacht worden. Das sind deshalb Dinge, die in der öffentlichen Wahrnehmung eher im Moment keine Rolle spielen, aber sie zeigen, ja, wir denken nicht nur an die Wade von Joshua Kimmich, wir denken auch an solche Themen und das ist, glaube ich, auch wirklich mal, bin ich froh, dass ich die Gelegenheit habe, das auch mal zu sagen.
Deshalb freut sich Garmisch-Partenkirchen auf viele tausende Schotten, habe ich gehört, die da ihr Quartier haben werden, weil sie zweimal in München spielen. Frau Knaack, United by Football, das Motto hat Herr Neundorf gerade schon hier in die Runde geworfen, dieser EM. Ich frage Sie mal als frühere Spielerin, als jemand, der jetzt noch sehr intensiv das auch begleitet, was auf dem Platz passiert. Was verbinden Sie eigentlich damit, mit so einem Motto, so einer EM? Können Sie damit was anfangen oder ist das einfach, was man auf Plakate druckt?
Ja, es kommt auch immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Jetzt als Spielerin, glaube ich, braucht man jetzt erstmal kein Motto für so ein Turnier, für so eine EM. Ich glaube, da ist man einfach Das ist einfach so ein Ding, auf das man sein Leben lang hinarbeitet, worauf man sich einfach freut, wo man wirklich jahrelang drauf hintrainiert. Ich glaube aber trotzdem, dass es so ein Motto ja schon auch braucht, gerade aus gesellschaftlicher Sicht. Ich denke auch, ich meine, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was Fußball kann. Ich glaube, man darf trotzdem nicht drüber hinwegsehen, welche Probleme natürlich der Fußball auch hat, wenn man jetzt sich einfach nur mal anschaut, was wir in Deutschland auch irgendwie in Fanszenen für ein Problem mit Rechtsextremismus haben, was wir auch manchmal an Rassismusproblemen im Stadion haben, Sexismus auch, den ich natürlich auch selber erfahren habe als Spielerin, Homophobie, warum gibt es noch keine geouteten homosexuellen Fußballer? Also ich glaube, dass der Fußball natürlich auch viele Probleme immer noch hat. Ich glaube aber trotzdem, dass der Fußball so viele Möglichkeiten hat, wie wenig Dinge in der Gesellschaft, diese Dinge aufzuarbeiten und trotzdem verbindend zu wirken. Und ich glaube, da braucht man auch so ein Motto, und das muss man auch leben, über das Turnier und auch über das Turnier hinaus vor allen Dingen. Ich glaube, das ist nämlich das, worüber wir sprechen, dass es nicht so ist, wir haben ein Turnier, da machen wir dann die Fanmeilen und machen Riesenpartys, sondern dass das wirklich so ein Motto auch weiterhin gelebt werden muss und auch weiter in die Liga und in die Stadien und auch in den Amateurbereich getragen werden muss. Deswegen, so ein Motto ist gut, muss aber dann auch auf jeden Fall gelebt werden übers Turnier hinaus.
Wie kann man das denn, ich gucke Sie nochmal an, Herr Braun, wie kann man das denn nachhaltig schaffen? Also wir haben ein Turnier von 4 Wochen, da ist dann, wenn alles gut läuft, einer der Cheforganisatoren hat bei uns im Deutschlandfunk gesagt, es braucht vor allem eine gute deutsche Mannschaft und gutes Wetter, dann wird das schon gut gehen irgendwie. Wie kann man das schaffen, das über diese 4 Wochen zu konservieren, vielleicht auch möglicherweise irgendwie dann in die Breite zu kriegen, in die schon oft angesprochenen vielen Vereine?
Was ist das in diesem Fall, das in die Breite zu kriegen?
Das, was wir gehört haben, die Stimmung, die sich möglicherweise transportiert, die vereinende Kraft, wie wir unser Panel auch genannt haben. Also das, was atmosphärisch bleibt von so einem Turnier und nicht nur der silberne Pokal.
Also der Kollege Michael Mutz hat mal mit Markus Gerke zusammen eine Studie über die Europameisterschaft 2016 gemacht. Und da ging es auch um patriotische Einstellungen, die sich während des Turniers in unterschiedlichen Phasen des Turniers nach entsprechenden Ergebnissen ergeben haben. Und grob kann man sagen, bei den Fußballinteressierten stieg tatsächlich sowas wie eine patriotische Zustimmung, eine affektive, die aber tatsächlich nach 4 Wochen wieder verpufft war. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Ob sich was von diesen Emotionen auf Dauer hält, weiß ich nicht. Ich finde diese Themen aber tatsächlich viel interessanter, die Sie ansprechen. Also wenn man rund um so eine Fußball-Europameisterschaft Themen platziert, auch gesellschaftspolitisch hochrelevante Themen, ja, Rassismus im Sport, Diskriminierung und so weiter, genauso wie die positiv demokratieförderlich sozialintegrativen Themen und das in die Breite reinträgt, das in die Vereine reinträgt, das durch Symposien und so weiter sichtbar macht rund um das Turnier, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit. Ja, aber ob wir jetzt sozusagen wieder danach die Geschichte eines neuen Sommermärchens schreiben können oder ein neues Narrativ wieder über die Bundesrepublik Deutschland erzählen oder über Europa, das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich auch nicht in die Kugel reingucken kann. Ne?
Wir laufen schon ziemlich auf 8:30 zu und unsere 45 Minuten Halbzeit ist eigentlich zu Ende. Ich würde aber eine kleine Nachspielzeit uns noch gönnen und eine Schlussrunde an Sie alle stellen, kurz. Diese gesellschaftliche Kraft des Fußballs, die ihm immer zugeschrieben wird, es gibt 1000 Beispiele für, inwieweit die tatsächlich auch 2024 noch da sind, würde ich gerne von Ihnen nochmal wissen. Ich fange mal mit Ihnen nochmal an, Herr Neuendorf. Es gab diesen Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike und auf einmal äußert sich die halbe Bundesregierung und halb Deutschland dazu. Beruhigt Sie das eigentlich, dass Sie noch diese Kraft haben?
Dazu könnte ich jetzt eine Menge sagen zu diesem Die Nachspielzeit ist sehr kurz, ja. Nein, also ich meine, das ist der, wir haben gerade über die Amateurvereine gesprochen, über die vielen 24.000 und mit den ganzen Mitgliedern und das ist ja das, was der Deutsche Fußballbund, man kennt es ja oft, wir werden dann oft sozusagen mit den großen Dingen in Verbindung gebracht, aber hier geht es einfach darum, dass das Angebot so exorbitant höher lag, dass wir eigentlich gar nicht anders konnten mit Blick auf die Entwicklung unseres Amateurvereins.
Ich wollte nur wissen, ob Sie sich freuen, dass Sie noch so eine Ausstrahlungskraft haben.
Ja, natürlich haben wir, natürlich haben sich alle geäußert aus allen Parteien, also ich habe auch Herrn Habeck getroffen diese Woche und wir haben uns darüber ausgetauscht, Austausch. Aber das ist immer so. Ich meine, es ist ja, der Fußball wird sehr oft kritisiert. Das ist manchmal, jetzt gehe ich mal weg von Nike, aber es ist manchmal auch ein bisschen populistisch, weil jeder weiß, wenn ich mich zum Fußball äußere, dann komme ich einfach vor. Das ist einfach ein geschriebenes Gesetz. Wenn ich mich negativ zum DFB äußere, habe ich garantiert Klicks. Und das ist manchmal ein bisschen misslich. Das kritisiere ich auch. Ich rufe die Kollegen dann auch an und sage denen, also so und so, das haben sie falsch verstanden. Ich bin immer freundlich. Aber es ist oft ein bisschen anstrengend, weil der Fußball, also dann als Vehikel genutzt sind zur eigenen Profilierung. Das finde ich schade, weil wir müssten eigentlich mit der Politik in so vielen Bereichen eher kooperieren. Und ich sag mal, dass wenn ich zum Beispiel sehe, nur als das als Beispiel, es gibt eigentlich kein Ministerium im Bund, mit dem wir nicht oder mit dem ich nicht fast regelmäßig im Austausch bin, weil wir überall diese Anknüpfungspunkte haben. Und ich sag mal, so ein Thema wie Europameisterschaft, die wird 100% dazu führen, sorry, wenn ich das möchte ich noch sagen, dass Kinder und Jugendliche in die Vereine kommen. Das ist ein ganz normaler Reflex. Viele Frauen und Mädchen nach der Europameisterschaft der Frauen, der grandiosen Europa, haben wir das erlebt. Was Problem ist, dass wir in Städten wie Köln, in Berlin, in Hamburg, in München heute die Infrastruktur so schlecht ist oder so wenig Plätze nur noch vorhanden sind, dass Kinder abgewiesen werden müssen. Wenn ich zwei Plätze habe als Amateurverein und dann habe ich nicht noch mehr Kapazitäten für Training und am Wochenende für Spielbetrieb. Und hier müssen wir einfach, das ist nur ein Beispiel, mit der Politik einfach viel enger zusammenkommen und sagen, okay, wenn das so eine gesellschaftliche Relevanz hat, der Fußball, wenn wir auch wollen, dass es in 15 oder in 20 Jahren noch so ist, dann müssen wir auch hier gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden. Das ist mein Credo, weshalb ich sage, ja, wir gucken nicht immer nur nach oben, bitte, sondern wirklich das, was unten passiert, damit der Fußball all diese Kraft, von der wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, auch in zwei Jahrzehnten noch hat. Das ist wirklich ein wichtiges Anliegen und dafür plädiere ich wirklich.
Ich wollte sagen, haben Sie gut ausgereizt die Nachspielzeit, als wenn es 1-0 im Finale stand. Ja? Frau Clark, Sie machen das ja auch viel in den Vereinen auch, haben wir das schon erzählt, dass Sie auch mit Jugendmannschaften unterwegs sind. Spüren Sie das auch bei den Kindern und Jugendlichen an der Basis beim Training, dass der Fußball so eine Kraft noch hat, auch auf junge Menschen?
Ja, klar. Also ich fast jedes Kind hat irgendeinen Bezug zum Fußball, spielt selbst, hat Geschwisterkinder, die vielleicht spielen, hat Freunde in der Schule, die spielen. Also ich glaube, der Fußball hat eine sehr große Kraft immer noch und wird es auch haben. Und ich glaube, wir können vielleicht auch noch sogar Christopher Annen zum Fußballfan machen, wenn wir uns ins Zeug legen und ihn für die EM begeistern. Also der Fußball hat schon eine riesengroße Strahlkraft und das müssen wir nutzen.
Gestern gab es eine aktuelle Umfrage des ZDF-Politbarometers. Mehr als die Hälfte der Menschen kann wenig bis gar nichts mit der Europawahl anfangen, war das Ergebnis. Sie schütteln schon den Kopf. Ich wollte, weil das Wort Populismus fiel, auch eine etwas populistische Frage stellen. Was bleibt länger bestehen, die EU oder die UEFA?
Also, ich glaube, dass die UEFA auch eine Reform bräuchte. Bei der EU sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und bei der UEFA, glaube ich, könnte es ein bisschen mehr Dynamik gebrauchen. Und tatsächlich, also was Populismus und Fußball angeht, da schämt man sich wirklich. Also wenn ich da die Kommentare höre, das finde ich angesichts der Probleme, die wir haben, die Sie ja gerade geschildert haben, Unterfinanzierung von Stadien und Fußballfeldern, Nachwuchs, Trainer und. Also das heißt, die ganze Hallen und alles, was wir bräuchten. Dazu wäre es natürlich gut, wenn der DFB da auch auf den unteren Ebenen quasi noch mehr Druck machen würde und Ja, das kommt. Aber ich glaube, für den Breitensport, und das ist eigentlich mein Petitum, was Sie eben gefragt haben, da bleibt immer ein bisschen was hängen. Und was wir aber hinbekommen müssen, ist die Synapse, dass wir am Ende nicht nur die 4 Wochen nutzen, um quasi unsere Nationalmannschaft da Beifall zu klatschen, sondern dass wir auch wirklich verstehen, warum wir Sport, Bewegung, Fußball und diese ganzen Sachen auch dann finanziell hinterlegen müssen. Und dass es halt im Grunde auch fast egal ist, wie die Trikotfarbe aussieht, wenn wir als Nation, sagen wir so, diesen Spaß an der Bewegung und am Fußball verlieren, dann haben wir auch am Ende gar keine Leute mehr, die man in diese Trikots stecken kann. Also das heißt, ich glaube, dass wir häufig zu sehr auf die Spitze gucken und nicht genug in der Breite diese Veranstaltung nutzen. Und ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen. Und ob wir die Europäische Union reformieren müssen und ob die länger besteht, ja, ich glaube schon. Und ich hoffe, dass wir, so wie Herr Assenborn das gesagt hat, dass wir diesen geschichtlichen Auftrag, den wir haben, auch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre so wahrnehmen, wie er seit 1949 wahrgenommen wird.
Dann haben Sie jetzt das Schlusswort.
Ja, das waren jetzt in der Nachspielzeit ziemlich lange Dribblings, muss ich sagen, ja, mit wenigen Querpässen. Ich will mich versuchen, kurz zu fassen. Dann schließe ich mich jetzt Ihnen an. Wir waren jetzt beim Breitensport gelandet. Also die gesellschaftliche Kraft des Sports und gerade des organisierten Sports steckt ja nun darin, dass sie enorme Mitgliedszahlen mobilisieren kann, gerade im Kinder- und Jugendbereich, aber längst natürlich auch im Sport der Älteren. Ja. Und viele Fußballvereine sind sowieso in Sportvereinen als Abteilung, in Mehrspartenvereinen organisiert. Die größten Herausforderungen, glaube ich, stehen momentan darin, Ehrenamtlichkeit zu mobilisieren, also überhaupt noch das zivilgesellschaftliche Spiel vor Ort zu ermöglichen, in den Vereinen Angebote machen zu können mit qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder Trainerinnen und Trainern. Und in der Sportstättenentwicklung, das ist aber eben auch schon angesprochen worden, ne? Der Sanierungsstau ist ja immens mittlerweile. Also insofern gibt es da limitierende Faktoren. Ich würde mir auch wünschen, da wir jetzt vom ganz großen Fußball der EM ein bisschen rund weggekommen sind, dass dieses Turnier die Möglichkeit bietet, gerade den Amateurbereich wieder stärker in den Vordergrund auch zu rücken, auch der medialen Berichterstattung im Nachgang und mit all dem, was in der lokalen Zivilgesellschaft vor Ort stattfindet. Und jetzt spiele ich den Ball einfach in die Mitte wieder zurück.
Ja. Ich sag. Ganz herzlichen Dank für diese Diskussion und damit gebe ich den Ball jetzt weiter zu Ursula Welter.